Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Wir wollen uns heute mit The Spire beschäftigen. Das befindet sich gerade in der Vorbestellung und ich hoffe, der ein oder andere hat das schon gesehen. Und Frank, du hast ja die Redaktion dafür übernommen.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr am Gratis-Rollenspieltag das erste Mal darüber unterhalten. Und und jetzt stehen wir kurz davor, das Spiel zu veröffentlichen. Ich freue mich schon sehr.
Ja, das war relativ interessant. Also damals, als das als Kickstarter lief, das ist ja von Grant Howard unter anderem geschrieben, der ja auch schon One Last Job gemacht hat. Und ich fand das Artwork sehr interessant und auch das Konzept des Spiels fand ich sehr spannend. Da habe ich natürlich, weil wir so viele Projekte haben, jemanden gesucht, der geeignet ist, um das Ganze redaktionell zu betreuen. Da muss ich an dich denken.
Ja, ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt, weil ich das Spiel auch tatsächlich über den Kickstarter damals das erste Mal wahrgenommen habe und ich auch noch ziemlich genau weiß, dass mich das Artwork ziemlich umgehauen hat und die Idee des Spiels, die ja schon irgendwie ein bisschen ungewöhnlich klang.
Nicht nur das, natürlich auch das Setting, ne? Also die Idee fand ich auch ziemlich irre, also dass man als Dunkelelf sich auflehnt gegen die Hochelfen, aber dieses Setting, was so eine sehr krude Mischung ist aus verschiedenen Fantasy- und viktorianischen Elementen mit so leichtem Steampunk-Ansatz, fand ich ganz spannend.
Ja, genau, es ist irgendwie total schwer, das Setting so in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, genau, weil ich eben auch finde, es mischt so total viele Genre-Elemente und man denkt irgendwie, okay, man hat hier so ein klassisches Fantasy-Mittelalter und dann liest man ein bisschen weiter im Setting und stellt fest, okay, es gibt auch irgendwie ja so Cyberpunk-Elemente teilweise und es gibt Technologie in einem gewissen Umfang und ja, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so klar eingrenzbar, was ist es denn jetzt genau? Ist es Fantasy? Ist es ein bisschen Science-Fiction? Ist es viktorianisches Steampunk-Zeitalter? Ja, es hat irgendwie total viele Facetten.
Wir versuchen gleich in dem Podcast so ein bisschen zumindest so ein paar Ansatzpunkte zu geben, mit denen man vielleicht irgendwie erklären kann, wie das funktioniert und dann schauen wir uns auch die Charaktererschaffung an und in weiteren Episoden werfen wir dann immer wieder einen neuen Blick auf The Spire. Aber bevor wir damit anfangen, du bist ja geeignet als Redakteur für das Ganze, ist ja nicht dein erstes rollenspielerisches Projekt, was du betreust.
Nee, das stimmt. Es ist im Grunde genommen mein zweites Rollenspielprojekt.
Ah, perfekt. Und schon hat sich's gelohnt, siehst du.
Genau, das stimmt. Ich habe ja letztes Jahr mit Judith Vogt und Ashkin Hayat-Dohan Rollinclusive rausgebracht. Ein Essayband zum Thema Repräsentation von Diversität und Darstellung von Diskriminierung betroffenen Personengruppen im Rollenspiel. Und das war so mein erstes Rollenspielprojekt. Und damit hat meine professionelle Karriere im Rollenspielbereich angefangen.
So läuft das. Man wird dann direkt abgeworben und dann muss man als nächstes eine Spielreihe betreuen. So ist das gang und gäbe im ganzen Rollenspielbereich. Gut, werfen wir mal einen Blick auf The Spire, die ja auch als die unmögliche Stadt beschrieben wird. Beschreib doch mal kurz, was ist das für ein Setting, in dem man spielt?
Das Setting von Spire ist, wie du beschrieben hast, schon eine Stadt. Das Ganze spielt eigentlich in dieser Stadt, die The Spire oder auf Deutsch dann der Spire genannt wird. Und es handelt sich eigentlich darum, einen riesigen Turm. Also die ganze Stadt ist so turmartig angeordnet. Es gibt auch gar keine Angabe dazu, wie hoch die Stadt wirklich ist. Es wird immer davon gesprochen, dass sie Kilometer hoch ist und dass sich die einzelnen Stadtviertel eigentlich auf diesem Turmgebäude entwickelt haben und es reicht sozusagen bis unter die Erde, wo sich dann noch Fabriken und Minen befinden. Und je weiter man nach oben kommt, je weiter man sich sozusagen der Spitze des Spire nähert, desto mehr finden sich die wohlhabenderen Viertel der Oberschicht und genau, alles, was sich so im unteren Teil des Spire befindet, hat eher so die dunklen Viertel, die Viertel der Unterschicht, wo Kriminalität vorherrscht und eben auch die besagten Fabriken und Minen. Und da merkt man eben schon, dass es eben auch solche ja eher viktorianische Steampunk-Elemente hat, dass auch so ein bisschen industrielle Revolution da eine Rolle spielt.
Ich glaube, wer den Film Dread gesehen hat, also nicht die alte Fassung mit Sylvester Stallone, sondern die neue Fassung, da kann man sich ungefähr ausmalen, wie so dieser Turm ist. Das ist ja auch so, Dread spielt ja in diesem einen riesigen Hochhaus, in dieser Megacity. Und da hast du ja auch, je nachdem, in welchem Teil des Turms du dich befindest, umso besser und so angenehmer lebt es sich da auch.
Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber
das ist schon recht. Oh, das ist ein sehr guter Film. Ja, das ist wirklich ein sehr guter Film. Lohnt sich sehr, Carl Urban als Judge Dredd. Wirklich toll. So ähnlich wie The Raid. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Auch nicht.
Ah, auch ein sehr guter Film. Sehr ähnliche Story. Also spielt beides in einem Haus. Und dann muss man sich eben mit den Bewohnern des Hauses auseinandersetzen, die nicht so angenehm sind, wie man vermutet. Aber gut, das ist noch was anderes. Es gibt ja noch so zwei, drei andere Filme, die so dieses Gefühl für Universe Spire aufgreifen. Aber bevor wir uns mit denen beschäftigen, würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz auf die Bewohner dieser Stadt. Denn es gibt zwei Gruppen von Bewohnern. Einmal die Elfier, die Hochelfen, und dann gibt es die Dunkelelfen oder auch Drow genannt.
Genau, das sind eigentlich die beiden größten Bevölkerungsgruppen, die den Spire bewohnen. Es gibt auch noch ein paar andere, aber die spielen gar nicht so eine riesige Rolle. Im Fokus der Geschichten, die man in Spire erzählt, stehen auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, einmal die Elfier und die Drow, also die Hochelfen, die Dunkelelfen. Und ja, auf den ersten Blick wirken die, so wie man die halt so aus so klassischen D&D-Fantasy vielleicht kennen würde. Das heißt, die Hochelfen, also die Elfier, stellen dabei die Oberschicht im Spire dar. Die werden beschrieben als etwas abgehoben. Die, also sagt man, berühren beim Laufen nur ganz knapp mit den Füßen den Boden, dass durch ihre Adern pure Magie strömt, sind Wesen von leuchtender Schönheit, dass immer so eine leichte Brise durch ihr Haar weht. Und gleichzeitig sind sie aber auch, wenn sie aber auch beschrieben, mit dem Begriff der arkanen Grausamkeit. Sie werden als nicht, sie sind keine, sie werden nicht als gutmütige, friedfertige Wesen beschrieben, sondern ganz im Gegenteil, sie werden als skrupellos, als machthungrig beschrieben.
Mich hat das so ein bisschen an die Ski erinnert, aus diesen Feensagen, so aus Irland oder so. Plus dann noch weird oder grotesk beschrieben. Also die tragen immer eine Maske, die sind durchaus so mit dem Okkulten verbunden und haben auch so merkwürdige Riten und sowas. Das fand ich sehr spannend beschrieben. Ja,
genau, die müssen oder die baden sich regelmäßig in Eiswasser, weil sie aus dem hohen Norden stammen ursprünglich und Wärme eigentlich verabscheuen. Und die haben es halt sehr, sehr gerne kalt und lassen sich dann gerne mal ein Eisbad ein.
Ja, genauso abgefahren sind auch die Dunkelelfen, die sich, glaube ich, über Eier fortpflanzen oder sowas.
Ja, genau. Die Dunkelelfen sind Wesen, die angeblich, das sind zumindest die Gerüchte, die auch von den Elfier gestreut werden, sind vor langer, langer Zeit von den Elfier als ein Teil ihres eigenen Volkes bestraft worden für ein Vergehen und dann zu einer anderen Elfenspezies gemacht worden durch einen Fluch und unterscheiden sich inzwischen sehr stark von den Elfier. Sie, genau, werden in Eiern ausgebrütet, ja, ihre Haut wird verletzt durch Sonnenlicht. Sie haben auch keine Farbe, sind tatsächlich alle einfarbig. Es kann sein, dass sie schneeweiße Haut haben, es kann sein, dass sie schwarze Haut haben, graue Haut. Aber auch das ist so ein Merkmal, was sie stark von den Elfier unterscheidet.
Das mit den Eiern klingt natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber wenn man darüber nachdenkt, dass eben Spinnen sich ebenfalls mit Eiern fortpflanzen und es so Hüterinnen gibt, die die Eier dann ausbrüten und bewachen und sowas, dann passt das ganz gut ins Bild zu den Dunkelelfen, die man eben auch aus den D&D-Welten her kennt.
Ja, genau. Also man sieht schon die Anleihen an die klassischen Drow irgendwie aus D&D, aber es und die Hochelfen aus D&D, aber es haben beide Elfenspezies haben nochmal so ganz besondere Merkmale, die sie eben von diesen klassischen Versionen von Dunkelelfen und Hochelfen unterscheiden.
Ist definitiv weitergedacht und auch der Rest der Stadt hat noch ein paar ziemlich abgefahrene Ideen, mit denen wir uns dann noch im Laufe dieser Podcast-Reihe beschäftigen werden. Wir haben jetzt beide Gruppen beschrieben, die sich innerhalb dieser Stadt aufhalten. Es gibt, wie du auch schon sagtest, noch andere Gruppen. Es gibt noch Menschen, die haben zum Beispiel Schusswaffen entwickelt und dann die Welt verändert. Und die stehen dann im Dienste der Elfier als Söldner und sowas. Aber die spielen keine so große Rolle, wie du ja auch schon sagtest. Aber die Rolle zwischen den Hoch- und den Dunkelelfen ist eine ganz besondere, weil die eigentliche Stadt, in der sich die Elfier befinden, die gehörte eigentlich den Dunkelelfen.
Ja, genau. Es ist, hat sich zugetragen, dass die Hochelfen, die Elfier, vor einigen Jahrhunderten gekommen sind, ja, als Teil eines Expansionsstreifzugs, Feldzugs und sich die Stadt Spire von den Dunkelelfen genommen haben. Die haben die Stadt erobert quasi, haben sich in die Paläste der Dunkelelfen gesetzt und regieren seitdem mit ziemlich harter Hand über die Stadt Spire und über die Dunkelelfen, die sie zu ja, Bürgern zweiter Klasse gemacht haben.
Das bringt uns dann im Grunde auch dazu, was man da eigentlich spielt innerhalb des Spiels. Denn man spielt Revolutionäre. Man möchte die Stadt wieder an sich
bringen. Genau, die Dunkelelfen haben einen sehr schweren Stand in Spire seit der Eroberung durch die Hochelfen und schließen sich natürlich auch zu oder wollen sich zusammenschließen, um die Stadt jetzt wieder zurückzuerobern, um die Elfier aus den Machtpositionen zu vertreiben, um selbst wieder die Herrscher der Stadt zu sein, wie sie es einst waren.
Man spielt in dem Spiel auch keine normalen Klassen. Also das heißt, wir haben irgendwie nicht den Barbaren und Waldläufer und sowas, sondern es sind schon sehr besondere Klassen, die auch so ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, was man nämlich hier spielt, dass man eben diese Revolution anzetteln möchte. Und da haben wir dann unter anderem den Aufwiegler, der durchaus eine als Fähigkeit hat, eine kleine Menschenmenge zu erschaffen, die dann für eine Ablenkung sorgt. Aber es gibt natürlich auch sowas Klassischeres wie den Ritter. Welche Rolle spielt der denn innerhalb des Settings?
Ja, du denkst, der Ritter ist eine klassische Charakterklasse. Bei Spire ist das nicht so. Die Ritter waren mal, das ist aber auch schon ganz, ganz lange her, sehr angesehene Orden von Wachleuten, von Söldnern, die für Ordnung gesorgt haben. Inzwischen sind die Ritter eher so Verbünde von Trunkenbolden, die vor allen Dingen in den Norddocks, im Stadtviertel, im Hafenviertel angesiedelt sind und da eigentlich eher so wenig angesehene Gruppen von Taugenichtsen sind, die sich in den Bars und in den Hafenkneipen rumtreiben und dafür ja oft auch eher für Ärger anstatt für Ordnung sorgen. Was aber übrig geblieben ist aus der Zeit, wo sie irgendwie angesehene Ritterorden waren, war eben die Befugnis, große Waffen zu tragen. Das dürfen die immer noch, daran halten sie auch irgendwie fest und das macht sie trotzdem zu einem wichtigen Unterstützungsteil der Revolution.
Das ist natürlich alles nur Gerüchte. In Wahrheit suchen die natürlich nach dem Heiligen Gral, wie ich gelesen habe.
Ja, natürlich.
Und den kann man tatsächlich ausspielen. Das ist ganz interessant eigentlich. Also der Gral ist diesmal nicht das, was man glaubt, was er ist. Was gibt's denn sonst noch? Ich hatte vorhin die Leute erwähnt, die sich um die Spinneneier kümmern. Was sind das denn für Figuren?
Ja, das sind die sogenannten Hebammen. Das müssen keine weiblichen Charaktere sein, es können auch männliche Hebammen sein. Und die beschäftigen sich eigentlich mit der Aufzucht der jungen Drow. Also wenn Drow Nachwuchs gebären, dann legen sie Eier und die Hebammen kümmern sich um diese Eier. Die besitzen aber auch zusätzlich noch Fähigkeiten, also magische Fähigkeiten, können Zaubersprüche wirken und sind eben auch eine Charakterklasse, die in Spire gespielt werden kann. Interessant ist auch der Gebundene. Das sind Charaktere, die in einem bestimmten Stadtviertel leben, das so an die Ausläufer des Turms gebaut wurde. Da sind Gebäude, die so an die Außenfassade gehängt wurden quasi. Und die Gebundenen ja sorgen da so für Ordnung. Und was die ausmacht, ist, dass die Göttinnen und Götter verehren, die in ihrer Ausrüstung leben. Also die verehren zum Beispiel eine Gottheit, die in ihrer Waffe lebt oder in ihrem Rucksack. Und sind da auch nochmal besonders befähigt, Kräfte zu mobilisieren, die diese Gottheiten ihnen zur Verfügung stellen. Ja, und als viertes ist dann auch eine sehr interessante Klasse, ist der Star. Da spielt man sozusagen eine Persönlichkeit, die durch Kunst, sei es Gesang oder Malerei oder Bildhauerei, zu Ruhm und Bekanntheit gelangt ist in der Stadt und eben auch über Fähigkeiten verfügt, andere Personen zu manipulieren, durch ihre eigene Schönheit oder durch ihre Kunst zu beeindrucken und dazu zu bringen, das zu tun, was man gerne möchte.
Das Problem ist ja, dass man sich innerhalb dieser Gesellschaft immer noch mit den Hochelfen auseinandersetzen muss, ne? Also der Star ist ja deutlich verwobener zum Beispiel mit den Hochelfen als jetzt zum Beispiel der Ritter, nehme ich an.
Genau, das kann schon sein, dass man als Star dadurch Bekanntheit und Ruhm erlangt hat, dass man an den Höfen der Elf hier Darbietung gegeben hat und vielleicht, weil man das Geld braucht, um irgendwie zu überleben, vielleicht aber auch, weil der Ruhm das eigentliche Ziel war und schon hat man eine Verflechtung mit der Oberschicht der Elf hier, was einen ganz schön in Schwierigkeiten bringen kann, wenn man plötzlich Teil der Revolution ist.
Ja, genau. Aber Problem ist eben, man muss eben versuchen, durch Infiltration weiterzukommen. Man möchte ja nicht alles in Schutt und Asche legen, denn das ist ja schließlich unsere Stadt. Also, die gehörte ja uns und wir wollen hier nicht alles niederbrennen. Wir wollen einfach nur die herrschende Klasse vertreiben.
Genau, die Stadt in Schutt und Asche legen ist natürlich nicht das Ziel der Dunkelelfen, weil sie da weiter drin leben wollen. Andererseits ist es aber auch schwierig, eine Revolution oder einen offenen Krieg gegen die Elfen anzuzetteln, weil die einfach auch in einer höheren Machtposition sind. Die sind viel einflussreicher als die Dunkelelfen, verfügen über mehr materielle Ressourcen und es wäre keine gute Idee, einen offenen Krieg anzuzetteln, weil der wahrscheinlich eher dazu führen würde, dass es den Dunkelelfen am Ende schlechter geht und das eigentliche Ziel, nämlich die Stadt zurückzuerobern, nicht erreicht werden kann auf diese Art und Weise.
Ja, das ist im Grunde das Thema des Spiels. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Mechaniken an. Auch hier geben wir natürlich erstmal kurz einen Einstieg, wie das so grundsätzlich funktioniert. Und wie üblich, diesmal spielt Spire nicht in einem Dorf, das ist das Einzige, was sich ändert. Aber natürlich ist die Regelmechanik wieder relativ einfach. Wir wollen ja keine komplizierten Charaktererschaffungen und auch keine komplizierten Regelwerke rausbringen, sondern wir wollen ja die Leute schnell ins Spiel bringen. Und der Regeltext, das sind wirklich wenige Seiten. Also wenn das irgendwie 30, 40 Seiten sind, dann ist das viel und beinhaltet dann schon die einzelnen Charakterklassen, die man spielen kann. Die Grundmechanik ist sehr simpel und wird mit einem Poolsystem gemacht aus 10-seitigen Würfeln. Wie funktioniert das denn genau?
Das W10-Würfelpool-System ist ziemlich einfach und simpel und ist eigentlich die Hauptmechanik und Es gibt daneben eigentlich kaum andere spielmechanische Dinge, die man wissen muss. Wenn man das beherrscht, dann kann man das Spiel eigentlich quasi schon komplett spielen. Das funktioniert so, dass man Würfelpool zusammenbaut, wenn der Charakter eine Aufgabe unternehmen soll, wo gewürfelt wird. Und dieser Würfelpool setzt sich aus einer bestimmten Anzahl von W10 zusammen. Das sind meistens entweder einer, zwei, drei oder vier W10. Mehr werden es meistens nicht. Und es zählt auch immer nur der Würfel, der W10 von dem gewürfelten Pool, der die höchste Zahl zeigt.
Und wenn man das dann ganz eben auswertet, dann ist es so, dass eine 1 bedeutet, es wäre ein Patzer. Bei einer 2 bis 5 hat man einen Misserfolg gewürfelt. Bei einer 6 bis 7 ist es ein Erfolg, aber Bei einer 8 bis 9 ist es ein normaler Erfolg. Und bei einer 10 wäre es sogar ein kritischer Erfolg. Das sind also die einzelnen Erfolgsgrade, die man so haben kann. Und wie du schon sagtest, nur der höchste zählt.
Wie viele Würfel man zur Verfügung hat, das kommt darauf an, wie kompetent der Charakter bei der zu unternehmenden Handlung ist. Ein Würfel, ein W10 hat man eigentlich immer zur Verfügung. Das heißt, auch jemand, der mit der Aufgabe eigentlich gar nicht vertraut ist, bekommt ein W10. Das hat eine relativ geringe Chance, irgendwie was zu schaffen. Wenn man dann auch noch über eine entsprechende Fertigkeit verfügt. Fertigkeiten sind so Dinge wie reparieren, verstecken, täuschen, kämpfen und so weiter. Dann bekommt man einen Würfel dafür. Wenn der Charakter außerdem auch noch eine Kompetenz hat in einem bestimmten Einsatzgebiet. Kompetenzen sind zum Beispiel Kenntnisse über die Unterschicht oder die Oberschicht, Kenntnisse über Religion oder Okkultismus. Dann gibt es einen weiteren W10 und dann gibt es auch noch so Spezialisierungen, die man durch die Charakterklasse bekommt. Die geben teilweise auch nochmal ein W10 dazu, sodass man dadurch schon mal sozusagen seine Anzahl an W10 im Pool erhöhen kann. Und wenn man jetzt eine Aktion unternimmt, die besonders schwierig ist, weil zum Beispiel der Gegner, gegen den man würfelt, besonders stark ist oder weil die Umstände es besonders unwahrscheinlich machen, dass die Aktion gelingt, weiß ich nicht. Der Klassiker ist ja irgendwie bei strömendem Regen eine ziemlich glatte Wand hochklettern, die Mauer, genau, ja.
Sehr schön.
Dann erhöht sich die Schwierigkeit auch und das wird dann so miteinander verrechnet. Also die zieht man dann wieder von der Anzahl der Würfel ab und reduziert so die Wahrscheinlichkeit, dass man die Aufgabe schafft oder nicht.
Ja, genau. Also es ist wirklich sehr einfach. Ich fand das eigentlich auch sehr naheliegend. Da konnte man wirklich relativ zügig Leuten erklären, wie das Spiel funktioniert.
Genau, es ist beim Kampf genau wie in der sozialen Interaktion. Man bildet diesen Würfelpool, subtrahiert eventuell eine Schwierigkeit und schaut, was der höchste W10 für eine Zahl zeigt, guckt das in dieser Tabelle nach, die du da gerade vorgelesen hast, oder merkt, also irgendwann hat man die natürlich auch im Kopf, es sind ja nicht so viele unterschiedliche Ergebnisstufen und dann, genau, dann erzählt man sozusagen gemeinsam, wie es weitergeht anhand des Ergebnisses.
Ähnlich simpel ist auch die Charaktererschaffung, die erfolgt im Grunde in 4 Schritten und ich denke, wir schauen uns die jetzt einfach mal an, indem wir einen Charakter erschaffen. Ich baue mir jetzt mal einen Charakter, den ich dann vielleicht am Gratis-Rollenspieltag spielen kann, denn du wolltest ja eine Runde leiten bei uns auf der Gelsenkon.
Ja, genau, das ist der Plan. Du bist natürlich herzlich eingeladen.
Das ist natürlich nicht schlecht. Es kommt darauf an, wie gut ich vom Waffeleisen davonkomme, ne? Also ob ich mich losreißen kann.
Loseisen.
Los Eisen, oh sehr schön, ja, ausgezeichnet, ja. Okay, schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Der Charakterbogen ist relativ übersichtlich. Wir beginnen mit der ersten Frage, die ein Charakter beantworten muss, nämlich, was habe ich gemacht, bevor ich mich dem Widerstand angeschlossen habe? Das ist der sogenannte Frondienst.
Als Deal, den die Elfier mit den Drow abgeschlossen, beziehungsweise den die Elfier den Drow auferlegt haben, ist, dass jeder Drow im Laufe seines Lebens einen 4-jährigen Frondienst für die Elfier leisten muss. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Man kann am Hofe eines Elfiers vielleicht sozusagen zum Kammerdiener werden. Man kann aber auch in die Minen geschickt werden, um dort zu arbeiten. Oder man wird irgendwie Teil der Armee, die Elfier zum Beispiel in ferneren Ländern entsenden, um da weitere Städte zu erobern. Das hängt immer ganz davon ab, ja, an welchen Elfier-Lord man irgendwie gerät und was der von einem erwartet und verlangt.
Könnte es aber auch ein Ausstellungsstück gewesen sein.
Auch das ist möglich.
So ähnlich wie in dieser Star Trek-Folge, wo Commander Data hier ein Ausstellungsstück ist. Du bist so schön gewesen, dass man nicht wollte, dass du arbeitest, sondern dass du auf Partys ausgestellt wurdest. Da sieht man eben dann auch diese merkwürdige Hochelfengesellschaft, die sich da etabliert hat. Ja, ich habe mich allerdings dafür entschieden, dass ich ein Jäger war.
Was hast du denn gejagt?
Gute Frage, was jagt man denn da?
Also ich könnte mir vorstellen, man könnte natürlich entlaufene andere Drow jagen. Das ist vielleicht ziemlich bitter, aber ich glaube, das kommt vor, dass man für den Elfier-Lord, den man da angehört, andere Drows, die versuchen sich dieses Frondienstes zu entziehen, dass man die aufspürt und zu ihren Herren und Herrinnen zurückbringt. Können es aber natürlich auch ja in den Pilzgärten nach essbaren Kreaturen, die vielleicht als Delikatesse auf dem Speiseplan der Hochelfen landen, Ausschau gehalten haben.
Ist beides interessant. Ich glaube, um mehr Drama reinzubringen, habe ich natürlich nach flüchtigen Dunkelelfen Ausschau gehalten und diese dann gejagt. Vielleicht ist es auch so eine Situation, wo die Elf hier Gefangene als Sport jagen oder sowas. Das könnte man ja auch noch einbringen, um nochmal zu zeigen, wie verdorben diese Gesellschaft ist.
Das passt auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut.
Dann würde ich mir das erstmal eintragen und da bekomme ich dann zwei Fähigkeiten, die ich dann lerne.
Genau, also du erlernst dadurch zum Beispiel, dich mit bestimmten Dingen besser auszukennen. Dinge, die dir dann später bei den Würfelproben wieder so Bonuswürfel geben.
Ich kann also zum Beispiel gut schleichen. So, das nächste ist dann die Klasse, die man dann wählt. Und das sind die Dinge, die wir vorhin einmal kurz durchgegangen sind. Das sind nicht alle. Es gibt insgesamt 10 Stück. Wir wollen die natürlich nicht alle vorstellen. Und ich finde den Aufwiegler eigentlich ganz interessant. Und diese Klasse würde ich dann auswählen.
Ich kann einmal ganz kurz die Mini-Beschreibung des Aufwieglers vorlesen. Du bist ein Revolutionär, ein Anführer in den Augen der Behörden, ein gefährlicher Volksverhetzer und Verbrecher und Haus in der Unterstadt in den gesetzlosen Stadtteilen Rote Zeil und die Relictus. Wenn deine Macht zunimmt, werden die Leute der Stadt beginnen, dich zu verehren und du kannst sie segnen, indem du ihren Überzeugungen durch deine Taten Ausdruck verleihst.
Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Hervorragend. So, der Aufwiegler hat dann einige besondere Eigenschaften und auch eine besondere Ausrüstung und noch ein paar Kontakte. Und die können wir ja ganz kurz einmal durchgehen. Was kriege ich denn Tolles?
Also das Erste, was du bekommst, ist, dass sich deine Widerstände erhöhen. Was Widerstände sind, erklären wir im nächsten Podcast, wo wir uns ein bisschen mehr mit den Regelmechanismen von Spire beschäftigen wollen. Ja, an der Stelle sei vielleicht kurz gesagt, dass sich dein Widerstand Leumund und dein Widerstand Deckmantel erhöhen. Das heißt, dein Ruf ist allein dadurch, dass du Aufwiegler bist, schon etwas höher als der von anderen Charakteren. Und gleichzeitig bist du auch gewohnt, aus den Schatten heraus zu operieren. Gleichzeitig erhältst du die Fertigkeiten Veranlassen und Stehlen. Das heißt, du bist natürlich gut darin geschult, irgendwie Leute dazu zu bringen, zu tun, was du willst und ihnen Dinge zu nehmen. Und letztlich erhältst du Kompetenzen in den Bereichen der Unterschicht und in den Bereichen des Verbrechens. Das heißt, wenn du mit Personen zu tun hast, die im verbrecherischen Milieu unterwegs sind, dann hast du da Vorteile, genauso wie wenn du dich in den Vierteln der Unterschicht bewegst, dass du da dich einfach besser auskennst und kompetenter bist als andere Charaktere, die das nicht sind.
Klassische Robin Hood-Figur, wenn er gleichzeitig noch mehr Agitation gemacht hätte, würde ich jetzt sagen. Genau. Okay, ich habe natürlich auch noch ein paar Kontakte, das ist auch nicht schlecht. Unter anderem habe ich zwei Kontakte zu Nichtspielercharakteren und einen Kontakt zu einem meiner Mitspieler. Und zwar wäre mein erster Kontakt, das kann ich frei bestimmen, was das sind. Die müssen sich nur anhand dieser Kompetenzen definieren, die wir vorhin einmal besprochen haben. Also zum Beispiel eben die Oberschicht, die Unterschicht, Okkultismus, Religion oder auch Technologie oder sowas. Ich habe mich jetzt für den ersten NSC entschieden, dass er aus dem Bereich der Religion kommt und dass es vielleicht eine Priesterin der Mondgöttin ist.
Ja, das ist auch eine gute Idee.
Ja, die könnte mir dann zum Beispiel helfen und einen Unterschlupf geben oder sowas. Und wir bleiben im Robin Hood-Ding. Das ist im Grunde mein Bruder Tuck, nur ist es diesmal eine Priesterin. Ja, das ist doch nicht schlecht.
Genau, damit bringen die sich natürlich auch in Gefahr. Das ist auch das Interessante an Kontakten, dass die dir natürlich was nützen können, die dich aber gleichzeitig auch angreifbar machen. Es kann natürlich auch sein, dass dein Kontakt hochgenommen wird irgendwann und das auch nochmal interessante Spielelemente und Abenteueraufhänger bereithalten kann, je nachdem, welche Kontakte du dir überlegt hast.
Der zweite wäre dann aus dem Bereich des Verbrechens, vielleicht so eine Art Drogendealer oder auch Türsteher, so ein Schläger. Dann könnte man nämlich in dem Robin Hood-Kosmos bleiben und hätten dann so einen Little John-Charakter, der dann eben sehr groß und sehr stark ist.
Little John nur mit mehr Drogen.
Ja, genau, richtig. Genau. Ja, vielleicht pumpt er sich auf mit irgendwie so besonderen Pilzen oder sowas, die hier wachsen.
Ja, stimmt. Das könnte deine Kontakt irgendwie zu den zwielichtigen Kreisen in der Unterschicht sein, falls du da mal Informationen brauchst oder auch Waren brauchst.
Als letztes habe ich noch einen Kontakt zu einem der Spielercharaktere und da darf ich dann bestimmen, warum er sich dieser Revolution angeschlossen hat. Das fand ich ganz reizvoll und das bietet sich natürlich perfekt an, das zu verknüpfen mit meinem Frondienst, den ich leisten musste. Heißt natürlich, ich habe einen meiner Spieler, da wurde dann einer seiner Verwandten, vielleicht sein Bruder oder seine Schwester, wurde dann innerhalb von einem dieser schrecklichen Dunkelelfenjagden zur Strecke gebracht und ich habe das gesehen. Vielleicht war ich sogar noch ein bisschen tiefer damit verknüpft, als ich möchte, aber das brauche ich ja nicht zu wissen.
Oh, okay. Das klingt auch super spannend. Ich glaube, also das ist echt das Schöne, dass man über diese Kontakte schon ganz, ganz viele Ideen generieren kann, wo es dann später im Spiel hingeht, ne? Und was vielleicht irgendwie Abenteuer-Plot-Aufhänger sein können und wo vielleicht auch Konflikte zwischen den Charakteren entstehen können.
Es sind so ein bisschen was von Dungeon World, diese Kontakte, beziehungsweise die Bande sind ja in Dungeon World dann.
Ja, stimmt, genau.
Ja, perfekt. Ja, und dann brauche ich im Grunde nur noch einen Namen und ich nenne ihn dann einfach Rovan. Das ist mein Dunkelelfenname, Rovan der Aufwiegler.
Sehr gut.
Das wäre dann mein Job. So, dann.
Fast schon an Rovan Hood denken, aber es.
Genau, Rovan Hood ist nicht schlecht. Kann man gut machen. Ich habe aber auch noch ein bisschen Ausrüstung. Ein schönes Messer habe ich dabei. Und außerdem habe ich eine abgesägte Bussardflinte. Was ist das denn?
Ja, in Spire, das hattest du, glaube ich, anfangs schon erwähnt, gibt es ja auch die Menschen. Und die Menschen sind große Experten da drin, alte Technologie von vielleicht einer Spezies, die früher mal die Welt bewohnt hat, wieder zum Funktionieren zu bringen. Und das sind solche, ja, sind tatsächlich solche Technik-Gadgets, beziehungsweise ja so Dinge wie Schusswaffen. Ja, und die abgesägte Bussardflinte ist eine abgesägte Schrotflinte.
Ja, ausgezeichnet. Man sieht also schon, das ist also nicht reines Fantasy. Ich habe natürlich auch noch ein paar super Fähigkeiten, die ich kriege als Aufwiegler. Und ich bin mir sicher, dass eine davon ist, dass ich Leute aufwiegeln kann.
Genau. Du bekommst, oder alle Charaktere bekommen sozusagen Grundfähigkeiten, die sie einsetzen können. Und dann im Laufe der Charakterentwicklung lernt man neue Fähigkeiten dazu. Die Grundfähigkeiten im Aufwiegler sind zum einen der Volksauflauf. Ja, das heißt, du kannst einmal in jeder Spielsitzung binnen weniger Augenblicke eine Menschenmenge anlocken. Und solange es nicht für die um Leben oder Tod geht, unterbrechen andere Leute ihr Tun und hören sich an, was du dazu zu sagen hast. Das heißt, du kannst eben so eine Menschenmenge zusammensammeln und die dazu bringen, irgendwas zu tun oder eine Botschaft an die zu übermitteln. Und das andere ist eine Fähigkeit, die nennt sich vorne wegmarschieren. Und das heißt, dass du unter Druck, ne, immer dann, wenn es brenzlig wird, zu Höchstleistungen aufläufst. Genau, wenn du verletzt bist, wenn du kurz davor stehst, enttarnt zu werden, in solchen Situationen werden alle deine Würfel mit Auszeichnung ausgeführt. Das heißt, du bekommst immer noch einen Würfel mehr für Aktionen, die du ausführst, wenn du so kurz davor ist, dass es dich erwischt.
Ich finde übrigens cool, also man bekommt dann noch weitere Sachen später und da sind ein paar ziemliche Highlights dabei. Also es ist alles sehr erzählerisch. Ich mag, beim Aufstieg bekommt man dann später irgendwann den Sündenbock, dann werde ich von einem NSC irgendwie angeklagt, für irgendwas getan zu haben. Und ich kann dem glaubhaft versichern, dass es irgendjemand anders war. Und den darf ich auch dann noch benennen. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Und das andere ist natürlich noch geiler. Das ist, du kannst eine Idee nicht töten. Wenn ich dann irgendwann mal das Zeitliche segne, dann werde ich zu einer Idee der Revolution und werde dann zu einem Sinnbild der Revolution oder sowas. Das ist aber auch schon alles der Maximum Sachen, die man erreichen kann. Aber es ist trotzdem eine super Idee, auch um den Charakter dann zu einem würdigen Ende zu verhelfen innerhalb der Kampagne.
Die Fähigkeiten sind wirklich großartig. Gerade diese hochstufigen Fähigkeiten verändern das Spiel eigentlich auch ganz maßgeblich. Auch bei den niedrigstufigeren Fähigkeiten ist es auch schon oft so, dass man ziemlich stark auch als Spielerin oder Spieler in die Erzählung eingreift und Fakten etablieren kann, irgendwie Verbindungen zwischen NSCs sich ausdenken kann, die jetzt irgendwie die Spielleitung vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Je höher man aufsteigt, desto krasser werden eigentlich die Auswirkungen.
Da sind wirklich tolle Ideen dabei und jede Klasse hat dann eben nochmal ganz besondere eigene Möglichkeiten, wie man das so durchgeht. Kommen wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge dazu. Es lohnt sich also durchaus, das ein oder andere Highlight mal vorzustellen und es ist eben sehr schwer, das alles in eine Podcast-Episode zu fassen.
Ja, total. Es gibt neben den Klassen, neben den 10 Hauptklassen, gibt es auch noch ganz viele so Unterklassen, die einfach sehr spezifisch irgendwelche Ämter in bestimmten Institutionen der Stadt repräsentieren, irgendwelche Kulte von irgendwelchen Gottheiten darstellen und auch wenn es keine komplette Charakterklasse ist, ist es dann immer noch so, dass man davon auch dann so Fähigkeiten lernen kann, wenn man zum Beispiel Mitglied in diesem Kult wird und dann so ganz spezielle Fähigkeiten, die nur diesem Kult zur Verfügung stehen, einsetzen kann. Und so kann man den Charakter ziemlich stark ausdifferenzieren und das Schöne ist, dass es immer eigentlich ziemlich stark verwoben ist mit dem Setting.
Das auf jeden Fall. Und wer jetzt noch so ein bisschen ratlos ist, wie dieses Setting sich so anfühlt oder was für eine Idee man so im Kopf haben sollte, da haben die beiden Macher, Grant Howitt und Christopher Taylor, eine schöne Liste angefügt, wie das ja heute so üblich ist, mit Inspiration. Und da sind so 2, 3 Sachen sind mir aufgefallen, die wirklich wie die Faust aufs Auge passen. Und zwar ist es zum einen der Film Dark City, der wirklich exzellent das einfängt, was es ist. Man müsste sich eigentlich nur überlegen, dass Dark City nicht so in so einem 30er, 40er Jahre Ambiente spielt, sondern in so einem Fantasy-Ambiente. Und dann wäre es eigentlich perfekt. Dann ist es genau das, was The Spire eigentlich machen möchte. Und das andere ist natürlich Blade Runner. Also wenn man gerade die diese Straßenszene denkt, wo es eben die ganze Zeit regnet und überall so merkwürdige Neonlichter leuchten, eine merkwürdige Mode, so einen ganz eigenen Stil, der irgendwie da vorhanden ist. Das greift eigentlich auch The Spire gut auf, dieses Gefühl.
Ja, total. Ne, Dark City ist eine super Inspiration. Ich finde, ne, Perdido Street Station ist auch genannt.
Ah ja, stimmt. Das ist ja, von ist ja, China
genau,
Mayfair,
so, ja. Ne, der Roman, wo ich finde, wo diese Weirdness, also dieses sehr abgedrehte, abgefahrene, was man in Spire immer wieder in so einzelnen Passagen der Setting-Beschreibung bei den Charakteren findet, das kommt da ziemlich gut raus. Und was ich auch interessant finde, es werden so ein paar TV-Serien genannt, wie The Wire oder Breaking Bad, weil das so dieses, ja, ich sag mal so dieses Street-Level, also man spielt Leute, die außerhalb des Gesetzes operieren, die sich aber gleichzeitig mit diesen korrupten Strukturen auseinandersetzen müssen und zur Wehr setzen müssen gegen die ja korrupten Strukturen auch innerhalb der Stadtwache beispielsweise. Und das finde ich ist da, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, finde ich, des Settings. Das ist, ja, diese eine sehr düstere Seite eigentlich des Settings darstellt.
Ja, ich hatte, The Wire hatte ich tatsächlich zwischenzeitlich nochmal angefangen, aber ich musste dann irgendwie bei Staffel 3 habe ich, glaube ich, aufgehört. Das war so niederschmetternd.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist eine fantastische Serie, aber Staffel 4 ist ja noch ein bisschen schlimmer, wo es dann um die Schule geht. The Wire ist ein anderes Thema. Aber ja, das fasst das Gefühl sehr gut ein, worum es hier in The Spire geht, fand ich auch. Sehr gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns mit einem anderen Aspekt von dem Regelwerk beschäftigen. Da schauen wir uns dann an, wie so ein Kampf funktioniert, wie diese Belastung funktioniert und so weiter, die man hat. Und wie man auch als Spielleiter das Ganze leitet und was man einfach aus diesem ganzen Setting ziehen kann.
Alles klar, dann machen wir das so und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Genau, bis zum nächsten Mal. Die Vorbestellung läuft noch. Ich hoffe, wir konnten das ein oder andere Interesse wecken. Bis dahin.
Tschüss.